Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, die letzte Stunde dieses Jahres wollen wir also nutzen, um zu viert die Debatten der vergangenen 12 Monate nochmal aufzugreifen, zusammen mit dem Kulturhistoriker Thomas Macho, der Schriftstellerin und Kommentatorin Jagoda Marinic und dem Historiker Hans von Trotha. Wir haben diese Diskussion aufgezeichnet. Unser erstes Thema: Wie ist das Feuilleton mit der Corona-Pandemie umgegangen? Meine erste Frage ging an Hans von Trotha. Der sagt, er macht 3 Phasen seit Beginn der Pandemie aus. In kurzen Worten, welche sind das?
Na, die erste Phase war Schock, Reaktion auf etwas völlig Neues und der Rückgriff auf die Literatur. Das war Boccaccio, das war Camus, die Pest. Das war der Versuch, über die Literatur eine außergewöhnliche Situation zu fassen. Und darüber gab es natürlich sehr viel zu berichten. Das wiederholte sich dann aber irgendwann relativ schnell ständig. Und es kam dann eine Phase, in der man sich warf auf die neue Technik des Streamings. Alles fand nicht mehr live statt, sondern wurde gestreamt. Und das verlor aber sehr, sehr schnell an Brisanz und Interesse. Und das Publikum wollte über Streamings eigentlich nichts mehr hören. Und dann begann eine Zeit, in der die Feuilletons anfangen mussten, sich selbst zu füllen. Weil Feuilletons sind ja eigentlich ein Spiegel der gesellschaftlichen Ereignisse, der kulturellen und gesellschaftlichen Ereignisse unserer Zeit. Und wenn da nichts passiert, dann bräuchte man theoretisch kein Feuilleton. Das will aber keiner haben. Also kam die Phase mit sehr unterschiedlichen Ausformungen, das Feuilleton ohne seinen Gegenstand zu erfinden.
Also diese 3 Phasen, Schockstarre, Phase des Streaming und dann jetzt im Grunde eine bleierne Phase ohne Themen. Frau Marinic, würden Sie das so unterschreiben? Sehen Sie das auch so?
Ja, ich finde es jetzt gerade eine spannende Einsortierung des Ganzen. Ich denke, dass das Feuilleton in dieser Zeit letztlich die Probleme, die es vor Corona hatte, noch mal viel stärker und komprimierter hatte, nämlich welche Relevanz kann das Feuilleton in Zeiten, die so schnell sind und so schwer zu begreifen, noch herstellen, gerade über die Berichterstattung mit Kultur. Und ich finde, im Moment sind sie ja mehr so, dass sie teilweise zur Plattform werden für Künstlerinnen und Künstler, also Raum vergeben, damit Leute erzählen, wie sie mit Corona umgehen. Ich glaube, die 3 Phasen würde ich auch so sehen. Und sehe im Moment aber noch so eine große Ratlosigkeit im Hinblick darauf, was dieses Feuilleton jenseits von Provokationen, also im Moment wird mir das gerade schon ein bisschen so kleinstädtischer Tratsch, ja, also dass man anfängt, so kleine Kulturkämpfe sehr groß aufzubauschen ad hominem und sagt, jetzt gehen wir zumindest über Tratsch-Relevanz herstellen. Aber wie rede ich über Kultur, wenn Kultur nicht stattfindet, ist die spannende Frage des Feuilletons im Moment und ich sehe noch keine großen Antworten, was vielleicht auch einfach nicht möglich ist.
Völlig d'accord. Wenn ich mich noch einmischen darf, bevor Herr Macho kommt, das sehe ich ganz genauso und frage mich, ob das nicht genau die Situation spiegelt, die wir in Deutschland haben, nämlich dass die Kultur in dieser Pandemie durch die Art und Weise, wie die Politik auch gehandelt hat, erkennen musste, welche nicht relevante Rolle sie spielt. Und genau das spiegelt das Feuilleton zurzeit.
Herr Macho, sind Sie einverstanden, dass Sie sagen, ja, die Kultur spielt eine untergeordnete Rolle und daher, das hat man auch gemerkt in dieser Pandemie, dass die Kultur sozusagen sträflich vernachlässigt wurde, beziehungsweise sträflich für nicht wichtig genug erachtet wurde?
Das würde ich nicht ganz teilen, aber ich stimme auch mit der Phaseneinteilung, die Hans von Trotha vorgenommen hat, nicht ganz überein. Denn tatsächlich gab es natürlich diese Rückblicke auf die Literatur, beziehungsweise eben nicht nur auf die schöne Literatur, sondern auch zum Beispiel auf historische Literatur, auf die Bücher, die gerade 2018 erschienen waren, als man sich an die spanische Grippe aufgrund eines 100-Jahres-Jubiläums wieder erinnert hat. Und eins der auffälligsten Merkmale dieser Rückbezüge war ja, wie viele Pandemien wir wie rasch auch wieder vergessen haben. Ganz offenbar funktioniert das mit dem kulturellen Gedächtnis und der Pandemie nämlich nicht so wahnsinnig gut. Und deshalb hatte das eben auch ein bisschen den Charakter einer Art von Selbstvergewisserung. Gut, dann ging es natürlich um die Digitalisierung, dem würde ich schon auch zustimmen. Aber dann ging es natürlich sehr viel um auch politische Konflikte, um Polarisierungen, um die Auseinandersetzung mit den sogenannten Corona-Leugnern und Querdenkenbewegungen. Und da waren eigentlich viele Themen plötzlich wieder da, die uns vielleicht auch schon vor Corona beschäftigen hätten können. und die dann durchaus, fand ich, nicht nur bleierne Zeit, sondern eben auch so etwas wie Demokratiepolitik in den Zeiten der Pandemie zum Gegenstand hatten. Also ich sehe es nicht ganz so abwertend, wie Hans von Trotha das dargestellt hat. Und würde von daher mehr Phasen, auch mehr Themen und dergleichen sehen. Und das Gejammer darüber, dass die Kultur nicht präsent ist, das teile ich auch nicht so ganz. Denn ich war eigentlich erstaunt darüber, wie viel Kultur dann doch möglich war, sofern wir unter Kultur dasselbe verstehen.
Was verstehen Sie denn unter Kultur, Herr Macho?
Ja. Na, Kulturveranstaltungen zum Beispiel. Es gab Konzerte, es gab tolle Konzerte, es gab sogar Chorsingern von verschiedenen Orten aus. Und dass das allein funktioniert hat, war schon ein lustiges Experiment. Es gab natürlich unglaublich viele Tagungen, Diskussionen, Debatten. Klar, das fand alles im Netz statt, aber es fand statt und es war zum Teil auch hochinteressant und attraktiv. Man hätte sich jeden Tag in eine andere Veranstaltung einblenden können, was man in der Realität gar nicht machen hätte können. Ich kann mich erinnern, wir haben im März schon einen Vortrag an dem Institut, das ich im Moment leite, gehabt zur Rezeption von Paul Celans Lyrik im Jiddischen. Und das Interessante an der Diskussion war nicht nur der schöne Vortrag, der zur Einleitung stattgefunden hat, sondern auch natürlich, dass es der 50. Todestag von Celan war, aber vor allem, dass sich 250 Leute zugeschaltet hatten, und zwar wirklich aus der ganzen Welt, von Kanada bis Israel und natürlich auch allen möglichen europäischen Ländern. Das heißt, so unsichtbar war die Kultur nicht. Das habe ich nicht so empfunden.
Sie war sichtbar innerhalb bestimmter, und das ist ja genau das Problem, also die Chance, aber auch das Problem der Digitalisierung, innerhalb, wenn man es negativ ausdrücken will, der Blasen, also der Communities, die das erreicht und interessiert. Ich habe solche Konferenzen, ich habe solche Ereignisse auch erlebt und mitgemacht und tatsächlich ist es ganz großartig. Das ist aber nur ein gewisser Teil. Ich war schon überrascht, wie wenig die Kultur physisch im Sommer, in dem ja offenbar, in dem dank der Klimaveränderung ja auch sehr heißen Sommer, draußen um das Land herum, auf den großen Plätzen eigentlich sehr viel mehr Präsenz hätte stattfinden können, hätte ich erwartet, und auch die Frage danach gar nicht wirklich beantwortet wurde. Also ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist tatsächlich, die Kultur im allerweitesten Sinne hat die digitalen Chancen für sich genutzt und erkannt. Und ich bin auch ganz sicher, dass das so bleiben wird. Die Kultur aber als physisch präsentes Ereignis, die hat womöglich stärker gelitten, als es hätte sein müssen.
Ja, Gudda Marinic hat jetzt schon zweimal Luft geholt.
Ja, ich wollte da doch auch ein bisschen widersprechen, weil ich leite ja hier auch ein kleines Kulturhaus und wir haben im Sommer wirklich probiert, Digitalisierung und Präsenz ein Stück weit zu verbinden und das hat schon sehr gut geklappt und ich finde das Argument, dass das nur innerhalb der Blase stattfindet, nicht richtig, denn eigentlich sind die Kulturhäuser sozusagen oft die Barrieren und die eigentliche Blase, also es kommen eben die Abonnentinnen und Abonnenten, die Freunde der Häuser und so weiter und für uns durch das Livestreaming kam plötzlich ein ganz neues Publikum herein und wir haben zum Beispiel Künstler aufgefordert, sich zu viert zusammenzutun, egal welcher Sparten sich im Programm auszudenken. Dann kamen so Ideen wie hier Gebäude zu bespielen mit Musik, das Institut der Experimentalphysik, also Räume, die man so gar nicht kennt als Stadt, zu öffnen mit Musik und das zu streamen. Also es war auch aufregend, so vor Ort zu sein und dann hat sich Publikum versammelt und zugesehen, was da eigentlich passiert und letztlich kamen wir aus einer großen Blase heraus. Wir hatten teilweise Lesungsreihen mit 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, das haben wir als Kulturhaus so nie gehabt. Also ich glaube schon, dass diese Krise die Chancen der Digitalisierung total gezeigt hat. Nur, was oft passiert, nach dem Stream kommt die Leere. Und das ist eben was Kultur normal bietet, dass sie auch ein Momentum des Verbindens ist. Insbesondere danach, diese Öffnung, die Kultur bereitet, was dann die Menschen sich in der Lage zu geben sind, was halt nach einem Stream, wenn der off ist, ist der halt off. Man kann noch ein paar schöne Sätze chatten und dann war es das aber. Und dieses verbindende Element, das ist halt verloren gegangen als kulturelles Ereignis. Die Kultur im Sinne der Performance ist eigentlich möglich gewesen. gewesen, auch durch die Livestreams für mich.
Aber vielleicht kommen wir noch dahin, dass wir uns auch über die digitalen Medien tatsächlich noch mehr austauschen und nach einem Kulturevent doch auch noch einen Austausch stattfinden lassen. Da ist man vielleicht jetzt erst noch ein bisschen zurückhaltend gewesen, weil man das ja auch erst mal ausprobieren musste. Wie geht das denn, sich über die Plattformen tatsächlich auszutauschen, oder Herr Mach?
Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Und ich wollte mal einfach auch deshalb, weil die negativen Stimmen in letzter Zeit ja oft so in den Vordergrund treten, dass man dabei übersieht, welche ungeheuren Bewältigungsleistungen unsere Gesellschaften oder auch unsere Kultur jetzt in einem allgemeineren Sinn innerhalb sehr kurzer Zeit erbracht hat. Das, was Frau Marinic sagt, kann ich nur voll unterstreichen und das entspricht auch meinen ganzen Erfahrungen. Das heißt eher Blasenöffnung als Blasenverdichtung. Und wenn man vergleicht die Leistungen der Wissenschaft, die innerhalb eines Zeitraums, der im historischen Vergleich beispiellos ist, nicht nur einen, sondern gleich mehrere Impfstoffe, ganz genaue Informationen über die Art des Virus. Gerade im Vergleich mit der spanischen Grippe sehr interessant, weil damals wusste man noch nicht mal, was Viren überhaupt sind. Und heute hat man das innerhalb von nicht einmal einem Jahr erfasst, diskutiert und Strategien entwickelt. Und in Sachen Kultur, die digitalen Möglichkeiten wurden auf eine Weise entdeckt, die großartig war.
Das sagt der Kulturhistoriker Thomas Macher. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Fazit. Wir sprechen über das, was das Feuilleton 2020 beschäftigt hat, mit dem Kulturhistoriker Thomas Macho, der auch das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien leitet, mit dem Journalisten Hans von Trotta und der Schriftstellerin Jagoda Marinic. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet. Die Pandemie war natürlich das ganz große Thema auch der Feuilletons. Inmitten dieser Pandemie sind die Menschen im Juni gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straßen gegangen, nachdem ja im Mai der schwarze George Floyd von einem Polizisten getötet worden war. Die Demos fanden in den USA statt, aber auch hier in München zum Beispiel, in Berlin. Jagoda Marinic, wie hat die Black Lives Matter-Bewegung die Kultur 2020 beeinflusst?
Ich denke, dass die Debatten über Diversität, die lange so auch geführt, aber letztlich eher auf einer unpraktischen Ebene, nämlich intellektuell und als Anspruch formuliert, wirklich in die Realität geschlagen hat mit einem krassen Paukenschlag. Also diese plötzlich kollektive Erfahrung, das war ja eine mediale Erfahrung. Alle waren im ersten Lockdown, niemand fast ging aus dem Haus, außer für das Nötigste. Und alle sahen dieses Video und diese krassen Bilder. Und die nächsten Generationen standen auch in Deutschland sofort da und meinten, das gibt es auch in Deutschland, in anderen Gewändern. Aber Rassismus ist auch hier ein Problem. Und die Häuser sind doch schon lange beauftragt, sich Fragen der Diversität zu stellen, wenn man sich das Personal ansieht oder auch das Programm oder auch das Publikum. Wir kennen diese 3Ps. Und ich glaube, dass Black Lives Matter dem Kulturbetrieb in voller Wucht das Thema Repräsentation, aber auch Geschichten, welche Geschichten wähle ich aus, welche Figuren stelle ich in den Mittelpunkt, welche Künstlerinnen und Künstler fördere ich oder finde ich relevant für meine Erzählungen, in einer ganz anderen Klarheit und Dringlichkeit klargemacht hat, dass es hier einen gesellschaftlichen Wandel gibt und auch eine gesellschaftliche Aufarbeitung, wenn man auf das postkoloniale Thema blickt, die jetzt auch dieser Kulturbetrieb zu leisten hat, auch in Deutschland.
Thomas Macho, Sie leiten ja das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien. Würden Sie da Jagoda Marinic zustimmen?
Ja, ich würde im Wesentlichen zustimmen. Wobei ich glaube, es ging schon einerseits um die ganz konkreten Geschichten und die Vielfalt von Fallbeispielen für so etwas wie einen immer noch präsenten, immer noch aktuellen Rassismus mit den zugehörigen Diskriminierungen. Und das nicht nur in den USA natürlich, sondern eben weltweit. Es ging aber auch, und jedenfalls für Europa, glaube ich, in dominanter Weise, um die Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialgeschichte. Und das ist ja verblüffend, dass diese Auseinandersetzung eigentlich immer noch viel zu wenig geführt wird. Wir haben sie ein Stück weit präsenter erlebt, zum Beispiel in Deutschland, in der Auseinandersetzung um das Humboldt-Forum, um die Frage, was ist jetzt eigentlich globale Kunstgeschichte und was ist die Ausstellung von ehemals geraubter Kunst aus kolonialen Kontexten. Das war dann plötzlich eine sehr lebhafte, auch im Feuilleton geführte Debatte. Aber sichtbar wurde vor allem, wie sehr dieses Thema der eigenen Kolonialgeschichte immer noch jenseits jener dann doch auf intellektuelle und Studierende beschränkten Debatten um postkoloniale Theorien im Hintergrund geblieben ist.
Also in Deutschlandfunk Kultur haben wir uns durchaus auch mit dem Thema beschäftigt. Wir hatten 2020 das Denkfabrik-Thema Dekolonisiert euch. Hans von Trotha, haben Sie da sozusagen was mitgenommen oder auch was beigetragen?
Nicht direkt, außer in einigen Kommentaren, aber ich finde das Spannende eben genau das, was Herr Macher und Frau Marinitsch gerade gesagt haben, in der Verbindung. Das eine sind ja Diskussionen, die eigentlich schon in den letzten 20 Jahren geführt werden, eher abstrakter Art. Und auch das Humboldt-Forum ist ja lange hinter verschlossenen Türen abstrakt diskutiert worden. Und dieser mediale Paukenschlag und diese große Bewegung, diese Black Lives Matter, genau wie Frau Marinitsch jetzt beschrieben hat, in diesem Sommer, hat ja eine ganz andere Generation auch auf die Straße gebracht. Die Fridays for Future-Generation hat sich solidarisiert, also die gar nicht wussten, was das Humboldt-Forum ist. Und da wurde etwas verbreitert in der Gesellschaft, wirklich in alle Bereiche. Und es kam ja dann auch noch der Denkmalstreit hinzu und wir werden jetzt anfangen, kommenden Jahres werden wir 150 Jahre Deutsches Reich begehen und dann werden wir wissen, warum unsere Straßen so heißen, wie sie heißen. Diese ganzen Debatten sind ja sehr, sehr, sehr lebendig geworden in diesem Jahr und wir haben gemerkt, wie sehr wir verstrickt sind in diesen ganzen, also sowohl in Kolonialismus, gebe ich Thomas Macher vollkommen recht, aber auch in anderen historischen Kontexten, die uns prägen und zwar zugunsten einer großen, weißen, vorherrschenden Mehrheit und zu Ungunsten von Minderheiten. Und die haben meiner Wahrnehmung nach einen Raum bekommen in einer Geschwindigkeit wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gehört zu werden.
Wenn wir gerade das Thema Humboldt-Forum noch mal genauer betrachten, das ist ja im Dezember virtuell eröffnet worden und die Zeit hat dann so schön geschrieben, zu erleben war ein digitaler Mummenschanz, der ein kulturpolitisches Desaster besiegele. Thema war da ja auch das nigerianische Gesuch auf Rückgabe der Benin-Bronzen. Dieses Gesuch ist erstmal weiterhin ignoriert worden, Frau Marinitsch. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, einmal zu zeigen, wie wichtig man so ein Rückgabegesuch nimmt und wie man da vielleicht auch positiv reagieren könnte.
Ja, das ist ja eben das Problem in Deutschland, diese irre Kluft zwischen dem Anspruch der auch politischen Formulierung des Willens von kulturpolitischen Akteuren oder auch Kulturmanagern und dann die Praxis. Also, dass da so ein, wirklich so eine Kluft ist. Und ich hatte das Gefühl, dass es eben einerseits machbar ist, sich mit zig Programmen zu positionieren darüber, dass man diese Kolonialgeschichte aufarbeiten möchte und andererseits aber, wenn es drauf ankommt, genauso reaktionär reagiert, wie das eben vor diesen Debatten war. Und da hatte ich aber das Gefühl, dass Black Lives Matter eine Chance ist, zu sagen, es geht jetzt ans Eingemachte. Es geht jetzt nicht mehr darum, ob ihr eine gute Tagung macht oder eine gute Konferenz. Es geht jetzt wirklich um die Frage, wer kriegt die Führungspositionen oder wenn es so ein Gesuch gibt, wird das ernst genommen? Habt ihr eure moralisch-ethischen Prinzipien, die ihr so vor euch hertragt, in irgendeiner Form in die Praxis umgesetzt? Und da gibt es anscheinend so eine verkrustete Struktur, dass eben dieses Humboldt-Forum gerade Sinnbild dessen wird, was da architektonisch passiert ist, nämlich des Rückwärtsgewandten und dieser Furcht vor Beweglichkeit. Und da hoffe ich schon, dass Black Lives Matter auch für Deutschland auf Dauer. Ich meine, man hat ja auch ein bisschen Angst, in den USA ist das eine gut organisierte zivilgesellschaftliche Bewegung, in Deutschland ist es das nicht. In den USA ist das eigentlich eine Bewegung der sozial und ökonomisch Benachteiligten, was es in Deutschland nicht immer ist. Da sind auch einige Privilegierte dabei. Also ich hoffe, dass Black Lives Matter in Deutschland eigentlich eine stärkere Allianz der Minderheiten auf Dauer auslösen wird und dass dann solche Institutionen gezwungen sind, auch mit der Unmut derer umzugehen, die das endlich öffentlich machen, dass man meint, auf solche Gesuche mit der alten Hybris reagieren zu können, des Gönnerhaften. So, entweder ich gebe es, wenn ich will, oder ich gebe es eben auch nicht zurück.
Thomas Macho, es soll zum Beispiel neue Kriterien bei der Oscar-Vergabe geben. Oder wenn man auf Museen guckt, dann wollen manche Museen in Zukunft mehr schwarze Künstlerinnen ausstellen und insgesamt an ihren Strukturen arbeiten. Sind das Schritte in eine richtige Richtung?
Ja, das sind natürlich Schritte in eine richtige Richtung, die viel zu spät, aber eben dennoch sinnvoll gesetzt werden können. Wobei uns eigentlich auch immer klar sein muss, dass die Rede von Minderheiten in diesem Zusammenhang problematisch ist. denn die Frage ist immer, wo ist diese Minderheit? Und das sieht in den USA natürlich anders aus als in anderen Ländern und als in Europa. Ich glaube, dass Black Lives Matter eben eine Erinnerung an die tatsächliche Vielfalt von Gesellschaften aufgerufen hat, die mit dem Begriff Mehrheit, Minderheit gar nicht mehr zureichend beschrieben werden kann. Ich muss schon manchmal lachen, wenn dann von Frauenbewegung die Rede ist und von Minderheit, weil das ja eine völlige, der Realität widerstreitende Wahrnehmung zum Ausdruck bringen würde. Also es geht tatsächlich um Benachteiligung, um Diskriminierung und es geht um eine Geschichte, die sich in vielen Geschichten auch in unserem jetzigen Alltag widerspiegelt. Und in Bezug auf die Museen vielleicht noch ein kurzer Kommentar. Ich habe selber zum Teil in Gesprächen mit Museumsdirektorinnen und Direktoren mitgekriegt, wie sehr etwa die schlichte Rede von Macron in Ouagadougou, wo er die Restitution buchstäblich aller von Frankreich geraubten Exponate in Aussicht gestellt hat, und gleichzeitig natürlich eine Verzweiflung in den Museen losbrach, weil sie dachten, okay, dann können wir aber auch gleich zusperren, weil ganz viel, was im Louvre steht und ganz viel, was in den diversen früher ethnologische Museen genannten Sammlungen enthalten ist, müsste man dann eigentlich zurückgeben.
Ja, Hans von Trotter, Sie haben gelacht, habe ich genau gehört, als es darum ging, um die Frage, ob Frauen Minderheiten sind.
Ja, da hat er natürlich vollkommen recht. Ja. Und auch bei den Restitutionsfragen, wenn man sich mit Museumsdirektoren oder mit am Projekt Humboldt-Forum engagierten Leuten unterhält, dann bekommt man mit, wie komplex die Fälle teilweise sind, wie unklar, dass das nicht durch einen Handstreich zu klären ist, wir geben das alles zurück, sondern dass das sehr genau bedacht und gemacht werden muss. Und ich glaube, es geht nicht um diese einzelnen Projekte, sondern um einen Bewusstseinswandel. Und da habe ich, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, schon das Gefühl, dass in diesem Jahr, und vielleicht hat die Pandemiesituation damit, dass wir uns alle so viel mehr virtuell begegnet sind, in digitalen Räumen informiert haben, digital unterwegs war, vielleicht hat die sogar auch etwas damit zu tun, dass auf diesem Weg, dieses Bewusstsein zu erreichen, dass wir unsere eigene Rolle in dieser Gesellschaft sehen müssen und was wir, indem wir sind, wie wir sind, handeln, wie wir handeln, den anderen antun oder für die anderen tun, dass da etwas angefangen hat, sich zu bewegen. Viel zu spät, wie gerade eben auch gesagt worden ist. Aber ich habe das Gefühl, dass da etwas ein bisschen in Bewegung kommt. Und wie gesagt, ich glaube, es geht um das Bewusstsein und nicht um einzelne Aktionen.
Jagoda Marinic, es geht um das Bewusstsein, sagt Hans von Trotter. Ich nehme an, da stimmen Sie zu.
Ja, da stimme ich schon zu, aber auch das wird in Deutschland dann schnell zur Ausrede. Ne? Die Arbeit am Bewusstsein, da in diesem inneren Theater kann ja sehr vieles stattfinden, was dann sozusagen nicht zu Handlungen führt. Und Black Lives Matter, wenn man das jetzt als Ausgangspunkt nimmt, was wir nehmen, ist die Forderung, diesen strukturellen Rassismus endlich abzuschaffen. Und man hat ja schon Jahrhunderte mit Ungerechtigkeitssituationen erlebt und es wird sowieso viel zu lange dauern, bis man da diese Rückabkopplung von Ungerechtigkeiten strukturell überhaupt leistet. Kann. Also sich zu lange auf das Bewusstsein und den Bewusstseinswandel zurückzuziehen, gerade wenn man immer noch die Macht hat und man ist ja im Besitz solcher Kunstwerke, fände ich fast zu bequem. Was mir nochmal wichtig ist, weil Sie ja die Frage auch gestellt haben von den Museen und dass man versucht, schwarze Künstlerinnen zu zeigen. Ich glaube, für Deutschland ist das wichtig, diese postkoloniale Debatte wirklich auch nochmal in Zusammenhang zu bringen mit der anderen Migrationsdebatte. Denn überspitzt formuliert gibt es ja auch Thesen einer Kolonialisierung des europäischen Südens im Hinblick auf Arbeitskräfte und Ressourcen. Also wenn ich von der Öffnung der Museen spreche, jetzt nicht zu sagen, okay, jetzt ist Postkoloniales dran, sondern wirklich einen Vielfaltszugriff zu wählen und sich zu fragen, wie sieht diese Gesellschaft jetzt aus? Was haben wir insgesamt aufzuarbeiten und zu integrieren, damit wir auf Dauer zusammenwachsen, sowohl in den Institutionen als auch in den Städten. Denn jetzt sozusagen überzukompensieren im Bewusstsein, aber nicht im Handeln und wieder andere Gruppen zu vergessen, wird ja auch wieder zu neuen Reibungen führen. Also ich fände es einfach wichtig, dass man das Postkoloniale nimmt, weil es ein ganz, ganz großartiges, auch intellektuelles Rüstzeug gibt, das zu machen. Das ist alles da, wie man das verhandeln kann intellektuell, auch vom Bewusstsein her zum Handeln zu kommen, aber dann auch sich zu öffnen und zu sagen, in welchen Stadtteilen leben wir, welche Gruppen, Eingewanderte, wie auch immer, müssen da auch einbezogen und mitgedacht werden und das dann umzusetzen in die Kulturhäuser hinein.
Das sagt Jagoda Marinic. Und ein drittes großes Thema haben wir herausdestilliert, das uns in diesem Jahr in den Feuilletons in Atem gehalten hat. Das ist die sogenannte Cancel Culture. Sie hören Fazit in dieser letzten Stunde des Jahres 2020. Schön, dass Sie dabei sind. Dabei ist auch der Kulturhistoriker Thomas Macho, der Historiker und Journalist Hans von Trotha und die Kolumnistin Jagoda Marinic. Wir sprechen über die Kulturdebatten des gerade vergehenden Jahres. Und ein großes Thema war die sogenannte Cancel Culture. Das ist ja ein Begriff aus den USA und der steht für das Phänomen, dass Kunst- und Kulturveranstaltungen abgesagt werden, nachdem in den Medien Kritik geübt wurde. Ein prominentes Beispiel war im Spätsommer die Absage der Lesung der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckert beim Harbourfront Literaturfestival in Hamburg. Diese Lesung wurde abgesagt, weil sie 2018 in einem Kabarettprogramm über Juden und Antisemitismus-Klischees gesprochen hatte. Später wurde sie dann wieder eingeladen, dann wollte sie nicht mehr kommen. Das war ein Beispiel. Meine Frage jetzt an Thomas Macho. Hat 2020 eigentlich ein repressives Klima geherrscht? Wurden unerwünschte Meinungen unterdrückt?
Also die Rede von der Unterdrückung unerwünschter Meinungen würde ich nicht teilen. Es gab einen Nachholbedarf, der auch vielleicht gerade unter Pandemiebedingungen besonders deutlich spürbar wurde in Bezug auf die genauere Auseinandersetzung mit bestimmten Positionen und kritischere Auseinandersetzung mit bestimmten Positionen. Und natürlich ist ein bisschen hier der Eindruck entstanden, dass die Berufung auf die eigene Moral und Moralität einem ein höheres Gewicht verleiht als anderen. Das ist schon sehr sichtbar und hörbar geworden. Auf der anderen Seite muss man sich auch in Erinnerung rufen, dass das ein Effekt von etwas ist, was man mit dem Titel der Identitätspolitik belegt hat, und zwar unabhängig eigentlich davon, welcher Art von politischen Parteirichtung oder auch Weltanschauung man anhängt. Identitätspolitik heißt, dass man versucht, aus der eigenen Identität eine Art von nicht nur Diskriminierungsbehauptung, sondern auch Überlegenheit im Sinne der moralischen Überlegenheit abzuleiten. Und das ist an verschiedenen Punkten auch kritisiert worden, auch zu Recht kritisiert worden. Und an anderen wiederum habe ich das Gefühl, also zum Beispiel die Diskussion um gendergerechte Sprache und so weiter, die fand ich immer ganz lustig und kreativ, weil sie eben einfach auch eine Art von Experiment mit inszeniert, in dem es darum geht, wie könnte man es eigentlich anders machen? Wie können wir auch auf unsere Sprachgeschichte, auf das, was sich da an Konventionen etabliert hat, anders blicken und da ein bisschen damit rumexperimentieren? Das habe ich eigentlich für ganz weiterführend und in Teilen jedenfalls auch spannend und kreativ gehalten.
Das war kreativ, aber auch nochmal die Frage an Sie, Jagoda Marinic. Wurden unerwünschte Meinungen 2020 unterdrückt? Wie sehen Sie das?
Ja, ich verfolge diese Debatte mit Neugier und auch mit Staunen, weil ich das einfach wirklich nicht sehen kann. Also ich sehe, dass es immer wieder Minderheiten gibt oder einzelne Stimmen, die sich empören über bestimmte Künstlerinnen und Ansichten. Nur hat niemand, bei keinem einzigen Namen in Deutschland, das irgendeine Folge gehabt, wie man es teilweise in den USA beobachten kann, nämlich, dass die Leute nirgends mehr auftreten konnten oder des Campus verwiesen wurden oder. Im Gegenteil, also wenn man sich Beispiel Lisa Eckert, das Sie ja nannten, dort die Leseliste anzieht in Zeiten des ersten Lockdowns und danach. Das war eine Liste, wie sie kaum eine andere Buchautorin in diesem Frühjahr gehabt hat. Also das hat hier im Moment eigentlich eher so einen Empörungscharakter, dass das Empören sozusagen die Marke steigert und das gezielt, habe ich das Gefühl, ja, mittelmäßig begabte Künstlerinnen und Künstler darauf setzen, durch Provokation und Verletzung so viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass ihre Produkte und ihre eigene Marke so bekannt wird, dass sie eben eigentlich auf die Bühnen, in die Zeitungen und sonst wohin angeblich gecancelt wurden. Also ich sehe das mit großer Sorge, denn ich habe ehrlich gesagt, wir haben gerade über die Kultureinrichtungen gesprochen, über Black Lives Matter. In diesem Land, was Repräsentation in der Kulturszene angeht, gibt es seit Dekaden eine Unterrepräsentation von Stimmen aus Minderheiten. Im Literaturbetrieb sind Vereinzelte jetzt durchgekommen, aber im Theater gab es zu wenig. In den Museen gab es zu wenige. Auf den Podiumsbühnen gab es kaum welche, die nicht zum Thema Migration oder Interkultur eingeladen gewesen wären. Also interkulturelle Kultur als einen selbstverständlichen Teil deutscher Kultur zu verstehen, war so lange nicht möglich, dass ich mir mehr Sorgen mache um die Stimmen, die früher gecancelt wurden, weil gar kein Interesse daran war, weil man sie nicht zur Hochkultur zählte oder nicht zum deutschen Kanon oder wie auch immer, als dass ich mir jetzt um die Sorgen mache, die da rausgecancelt werden. Plus, wenn ich noch einen Punkt machen darf, ich weiß, ich rede lang. Ich finde, die Künstler, von denen wir da reden, sei es was Humor oder Literatur angeht, sie sind so reaktionär. Also es ist so wie diese eben unser Humboldt-Forum und dieses Schloss, dieser Humor von egal ob Noor oder Eckhart, wen bringt das zum Lachen? Und warum ist Humor nicht Teil des Progressiven? Also war es nicht mal üblich, dass Humor auch ein bisschen auf die Schippe nimmt, die zu reaktionär in dem Festen sitzen? Also wenn ich an den US-Kanon denke von Komödiantinnen und Komödianten, fallen mir Leute ein wie Dave Chappelle, die eben den Rassismus der Weißen zum Witzgegenstand machen und nicht dauernd irgendwie Figuren erfinden, die angeblich das tun, aber letztlich nur die Minderheiten verletzen. Und warum ist so, was Sie gesagt haben, man benutze die eigene Minderheitenerfahrung, um moralische Überlegenheit vorzutäuschen, das finde ich eigentlich ganz lustig, weil ich finde, die spiegeln eigentlich nur Dinge, die die Gesellschaft derzeit praktiziert, und die Angegriffenen sind auf einmal wie von der Tarantel gestochen und sagen, Moment, Moment, ihr macht aus euren Opfererfahrungen hier ein moralisches Richtertum, statt vielleicht auch einmal darüber nachzudenken, ob irgendwas dran sein könnte.
Es gibt natürlich auch ganz andere Beispiele, wo ja diese Debatte geführt wurde. Nehmen wir zum Beispiel die Autorin Monika Maron, war beim S. Fischer Verlag, dann kam sie bei Hoffmann und Campe unter, und die Süddeutsche schreibt, was sie schreibt, gehöre zum wichtigsten und elegantesten, was in Deutschland geschrieben wird. Und man weiß ja, dass der ganze Streit eben daher kam, weil sie Aufsätze in der Buchreihe Exil hat erscheinen lassen, deren Herausgeberin die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen ist, und die wiederum zeigt sozusagen ihre Nähe zum österreichischen Neonazi Martin Sellner. Und insofern, ja, ist eben die Frage, ist Frau Maron damit einverstanden? Das ist dann ein ganz anderes Beispiel, oder Herr von Trotha?
Naja, der Umstand, dass Autorinnen oder Autoren Verlage wechseln und dass es da Bewegungen gibt, das gehört zur Geschichte des Verlagswesens in Deutschland besonders. Was diese ganze Diskussion gezeigt hat, ist, dass da eine Diskussionskultur weggebrochen ist oder nicht existiert, in der solche Auseinandersetzungen an ihrem Platz geführt werden können und von den Leuten, die involviert sind. Und was Frau Marinisch gesagt hat, würde ich vollkommen unterstreichen, dass hier Diskurse sehr gepusht werden. Also ich habe teilweise regelrecht den Eindruck, dass das bewusst gezündete Diskursexplosionen sind. Und da spielt das Digitale natürlich eine irrsinnig große Rolle, weil sie in einer halben Stunde haben sie irgendwie 20.000 Leute aktiviert, weil die nur darauf warten, aktiviert zu werden. Und das Feuilleton schreibt ab, beziehungsweise rennt dem teilweise hinterher, wenn zitierfähige Positionen rauskommen. Und wenn diese Art von Diskursen dann tatsächlich genutzt werden, um die Vielfalt auf den Podien, in den Ausstellungen, in den Instituten, da wo die Debatten stattfinden, einzuschränken. Und natürlich soll jede legale Meinung geäußert werden können, wenn ihr auch widersprochen werden kann. Davon lebt Kultur. Das ist der Inbegriff von Diskurs.
Würde man dann praktisch, Herr von Trotha, sagen, zum Beispiel, was Frau Maron als Staatsbürgerin sagt, das interessiert mich dann in dem Moment, solange es auf dem Boden der Verfassung gesagt wird, nicht, sondern ich lade sie eben ein als Autorin für einen bestimmten Roman.
Also Verlage haben keine Lebensverträge mit Autorinnen und Autoren, sondern die haben Verträge über Bücher. Und jeder Verlag hat das Recht, ein Buch nicht zu drucken, wenn da Sachen drinstehen, die er nicht publizieren will. Also das ist ein ganz, ganz, ganz normaler Vorgang.
Gut, aber hier ging es ja sozusagen um das, was sie sagt als Staatsbürgerin. Oder sie hat ja nicht darüber geschrieben.
Da würde ich doch gern korrigieren. Es ging nicht um das, was sie sagt, sondern wo sie publiziert und wer verdient an diesem Heft, in dem Frau Maron publiziert. Nämlich die Einkünfte gehen in, aus Sicht des Verlages, solche Strukturen, die der Verlag als antidemokratisch einstuft. Und wenn Sie jetzt Sellner nannten, da gibt es ja auch noch andere Akteure. Die Argumentation des Verlages war dezidiert, dass Frau Maron mit ihrer Publikation in diesem Heft Leuten Geld in die Kassen spielt, die der Verlag als antidemokratisch ansieht und das mit der Tradition des Hauses so nicht in Verbindung bringen möchte und kann.
Ja, danke.
Das war das Argument von Fischer.
Ja, für die Klarstellung. Herr Macho, wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Begriff Cancel Culture, ist das eigentlich wirklich ein existierendes Phänomen oder ist das eigentlich nur ein Schlagwort und existiert gar nicht?
Das ist ein Schlagwort, natürlich. Und es ist auch ein Schlagwort in Bezug auf noch viele andere Bereiche, in denen es dann aufgetaucht und diskutiert worden ist. Und es ist ein Schlagwort manchmal besonders deshalb ein bisschen auch deprimierend, weil man ohne allzu viel Fantasie aufbringen zu müssen, daran denken darf, in wie vielen Ländern auf der Welt Autorinnen und Autoren, die publizieren, unter Umständen wirklich ein Risiko von Repression, genau, von Lebensgefahr, ja, von Gefängnishaft, von womöglich gar Folter und was weiß ich eingehen, was bei uns überhaupt nicht der Fall ist. Und das gilt, das würde ich da auch alles unterschreiben, was Frau Marinitsch und Hans von Trotha gesagt haben, das gilt für unsere Situation überhaupt nicht. Und Cancel Culture ist von daher ein Begriff, der das irgendwie so ein bisschen leichtfüßig aufspießt und die den Vergleich, den Kulturvergleich etwa mit ganz anderen politischen Situationen überhaupt gar nicht erst angestellt hat.
Überhaupt ist das die, vielleicht die Kehrseite der Medaille, das, was wir jetzt das ganze Gespräch über schon beschrieben haben, wie gewisse Debatten vorangekommen sind und sie fundiert sind durch die Gesellschaft und Platz gegriffen haben. Das Gegenteil ist tatsächlich, dass man durch diese Etikettierung und durch diese Schlagworte, die da auch geprägt werden, ganz schnell zwischenruft Stopp. Also, dass man diese Debatten auch als Stoppzeichen benutzt, dass nicht weiter diskutiert werden darf an bestimmten Stellen. Und da sehe ich eine gewisse Gefahr, dass wir dann wieder zurückfallen und nur innerhalb von unseren Schubladen diskutieren können, dass es so ein Preaching to the Believing wird, nur innerhalb seiner Gruppe. Die Gefahr sehe ich im Moment schon, nicht zuletzt aufgrund von solchen Diskussionen.
Ja, Gudda Marinitsch.
Ja, genau. Also ich sehe da wirklich nochmal von einer ganz anderen Perspektive drauf, weil Sie sagten gerade, es gibt Repression und so weiter. Also Lisa Eckert und vergleichbare Akteure, wo wir ja diese Cancel-Culture-Debatte führen, benutzen das meines Erachtens knallhart als Marketinginstrument und sie genießen das. Und auf der anderen Seite gibt es nämlich Leute, die tatsächlich schon hier auch durch repressive Mittel gecancelt werden oder man versucht es zumindest. Ich möchte da erinnern an Idil Baydar, die Komikerin, die Aisha Gillette ist ihre Kunstfigur, die eine Möllner Rede im Exil halten sollte zum Gedenken an Opfer von Rechtsextremisten. Und die wurde mit Morddrohungen so überschüttet und gleichzeitig hat sie kaum Schutz von der Polizei gehabt, dass sie wiederum tatsächlich Angst hat, in die Öffentlichkeit zu gehen und unter Polizeischutz stand, die Polizei aber wiederum ihre Daten weggegeben hat. Also wir haben es hier mit Strukturen zu tun, wo durchaus auch auf einer anderen Seite, nämlich Canceln, stattfindet durch die Angst, mit bestimmten weltoffenen Positionen in eine Öffentlichkeit zu gehen, in der der Rechtsextremismus und seine Gewalt nicht im Griff sind. Und auch das beeinflusst den Kulturbetrieb, denn eine Komödiantin, die eben mit einer Perspektive und einer Kunstfigur rausgeht, die die Rechtsextremen ärgert, die landet sehr schnell auf solchen Todeslisten. Und da sind wir, glaube ich, in einer anderen Gefahrenstufe, als dass dich das Süddeutsche Feuilleton oder die Welt oder so canceln könnte. Also da finde ich im Moment, verlieren wir aus den Augen, dass es Positionen gibt, die dich wirklich in Lebensgefahr bringen in diesem Moment in Deutschland.
Thomas Machow, der Kulturhistoriker, und Jagoda Marinitsch, die Kommentatorin, und Hans von Trotha, Historiker und Journalist, sind meine Gäste in dieser letzten Stunde des Jahres 2020. Und an Sie drei jetzt noch die Frage, was wünschen Sie sich fürs neue Jahr, das jetzt gleich beginnt? Welche Kulturdebatte sollte unbedingt 2021 geführt werden? Jagoda Marinitsch.
Also ich habe ganz klar den Wunsch, dass die kulturpolitische Debatte dahingehend geführt wird, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich mehr öffnen muss für Kultur. Mein Traum wäre, dass man gute Sendezeiten freimacht, eben nicht nur Sonntagnacht um 11 für Titel, Thesen, Temperamente oder auch im Spartensender, sondern wirklich auf den ersten beiden Kanälen Formate schafft, wo man Schriftstellerinnen, Musikerinnen, Theaterschaffende Räume bringt, die sie in die Wohnzimmer der Menschen tragen, nicht über Livestreams, und Künstlerinnen und Künstler wieder als wichtige, prominente Figuren, an die Menschen sich auch in der Breite binden können, sozusagen über das Fernsehen in die Wohnzimmer. Nicht nur dieses Play-in-Unterhaltung, woran wir uns ja so gewohnt haben, Nostalgiewetten, das und nochmal Thomas Gottschalk und nochmal irgendwas, was wir irgendwie vermissen, weil wir mal Kinder waren und da waren wir doch glücklich, sondern wirklich Kulturschaffende in die besten Sendezeiten und eine Bindung der Menschen, die überhaupt noch lineares Fernsehen gucken, an die Künstlerinnen und Künstler von morgen.
Also klares Plädoyer für mehr Kultur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und Thomas Machow, was wünschen Sie sich?
Ja, dem würde ich mich sofort anschließen. Das finde ich auch eine wunderbare Idee. Und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass wir aus den Erfahrungen, die wir in diesem Jahr gesammelt haben und die wir ja auch vielfach und oft auch sehr klug reflektiert haben, dass wir aus denen weiterhin was machen können, weitere Debatten entwickeln, Dinge ausprobieren, mehr Mut zum Experiment, zur Kreativität, auch in den Kulturfeldern, Kulturhäusern, Kulturinstituten selber entwickeln und darüber diskutieren. Das, glaube ich, wäre ein wunderbarer Effekt, sodass wir nicht Ende nächsten Jahres dann dastehen und so was in einem Cartoon von Till Mette vor kurzem zu lesen und etwas entsetzt zu uns sagen, eigentlich war 2020 doch nicht so schlecht.
Hans von Trotter lacht. Was wünschen Sie sich?
Ja, ich wünsche mir was Ähnliches, dass wir, wenn es wieder losgeht, wenn so eine Art Normalität wieder möglich ist, dass wir die Vorteile, die wir im ersten Teil dieses Gesprächs ja auch besprochen haben, die dieses Jahr gebracht hat, dass wir gesehen haben, was online alles möglich ist, wie wir uns vernetzen können, wie wir Debatten voranbringen können, dass die bleiben und gleichzeitig wir klar machen, der Staat, die Politik haben die Aufgabe, für möglichst ökonomische Stabilität zu sorgen, die Kultur. Dafür sorgt die Kultur und dass die kulturellen Institutionen und ihre Kommentatorinnen und Kommentatoren sich überlegen, wie sie das ganz stark physisch in Veranstaltungen, aber eben auch in prägenden Debatten umsetzen können. Das würde ich mir mehr wünschen, dass wir das programmatisch voranbringen.
Hans von Trotter sagt das und zuvor zu hören Thomas Machow und Jagoda Marinic. Danke.